willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Schön, dass du wieder eingeschaltet bist. Kann jetzt schon nicht mehr reden. Mein Gast bringt mich komplett aus dem Konzept, weil er meint, ich soll das Intro einsingen. Das erspare ich uns beiden aber und euch auch. Großartig, dass ihr mit dabei seid und bin total gespannt auf die Folge heute, denn Daniel Levitan ist bei mir und wir kennen uns aus meiner Zeit bei Eventbrite. Und das muss jetzt, korrigier mich, aber so 6-7 Jahre her sein, dass du da weg bist, ja. Dass ich da weg bin und seitdem... Genau.
Viele, glaubst du?
Sind wir auf jeden Fall in unterschiedlichste Richtungen gegangen und Daniel hat eine Agentur für Ads und unfassbar spannende Entwicklung da gemacht und freue mich einfach sehr, dass wir heute mal sprechen und mal gucken, wo wir unser links und rechts abbiegen werden und landen werden.
Voll, ich freue mich riesig hier zu sein. Also ja, wir hatten echt viele Berührungspunkte damals bei Eventbrite und ich weiß noch, also das wollte ich unbedingt heute sagen, ich weiß noch, wie viel ich auch gelernt habe, einfach nur vom Zuhören. Also weil ihr wart ja quasi, ne, du warst im Sales, ich war im Marketing und ich habe mich dann, manchmal habt ihr euch dann unterhalten im Sales-Team über irgendwelche Closed Ones, Closed Losts und wie sie alle heißen und ich fand das so spannend und heute ist ja mitunter einer meiner Jobs als Gründer, gerade am Anfang meiner Gründungszeit, war Sales. Bin heute immer noch, ne, der erste Ansprechperson oder mittlerweile, Gott sei Dank, yay, die zweite. Aber eine ganz lange Zeit war ich halt wirklich der Head of Sales und der Einzige im Sales-Team. Und deshalb habe ich ganz viel immer mitgenommen von euch oder auch von dir, du schlauer Sales-Mensch, du.
Stichwort schlau und Positionierung. Erzähl gerne doch erst einmal 2-3 Sätze für die 2-3 Zuhörenden, die dich vielleicht noch nicht kennen, die aus der Sales-Bubble sind oder die noch nicht so schlau waren, dir zu folgen. Ihr merkt, es geht sich viel um das Wort schlau.
Also genau, Positionierung. Ja, ich muss jetzt schauen, wie weit ich zurückgehe, aber ich hole mal kurz die Cupcake-Laden-Story raus. Die hast du dir ja gewünscht. Also, wie kam ich überhaupt zum Thema Social Media? War, weil ich in Dänemark studiert habe und meine Frau hat parallel in Berlin ein Cupcake-Buch gehabt und hat dann angefangen, diese Cupcakes, also so Kuchen mit so einer Sahnehaube zu backen und am Anfang noch in der Küche. Und irgendwann haben wir halt gedacht, also sie hatte diese Vorstellung und Spoiler, das ist leider nicht wahr geworden, dass man so ein Café hat, dann sitzt man da mit seinen Freundinnen und dann kommen Freunde zu Besuch und man trinkt so einen schönen Kaffee. Am Ende hatte sie dann irgendwann erstmal einen Marktstand und ich kam aus Dänemark wieder zurück und habe mir überlegt, okay, wie kriegen wir diesen Marktstand ja erfolgreich? Also weil ich einfach gesehen habe, dass sie super viel Zeit da reinsteckt, auch wirklich, also Kraft und alles. Sie hat von morgens bis abends, mein Onkel hatte damals eine Bäckerei, da diese Cupcakes gebacken, sich um 4 Uhr morgens auf den Marktstand gestellt und am ersten Tag schon, also bevor wir den ersten Tag hatten, habe ich halt eine Facebook-Seite aufgemacht, habe Freunden Bescheid gesagt und habe halt so, ich sag mal, ja, was man heute Social-Media-Marketing nennen würde, gemacht. Und von Tag 1, also wirklich am ersten Tag, wo wir diesen Cupcake-Stand aufgemacht haben, haben sich Leute angestellt an eine Schlange und wir waren nach, ich glaube, 4-5 Stunden ausverkauft und alle anderen Marktstände haben es halt nicht verstanden, haben gesagt, das geht nicht. Also was ist da in diesem Produkt, warum stellen sich die Leute dafür an? Die Leute können doch nicht einfach direkt zum Markt und dann euch anvisieren. Wie geht das? Und ich habe sie nur angeguckt und meinte, das ist dieses Facebook. Das scheint irgendwie zu funktionieren. Und darüber kam ich dann tatsächlich an meinen ersten Job. Du kannst mich stoppen, wenn du sagst, oh mein Gott.
Mach einfach.
Okay, weiter.
Noch ein paar andere Fragen, dann kommen wir dann gleich zu.
Also, ich wollte Berater werden. Bin es dann nicht geworden, weil meine Frau Cupcakes ausgeliefert hat an ein Startup. MyDeals, Urlaubspiraten. Das war so ein Konglomerat aus, ja, so Schnäppchenplattformen. Und meine Bewerbungsunterlagen waren quasi, ey, guck mal, was ich für diesen Cupcake-Marktstand in Berlin-Schöneberg mache. Beziehungsweise ich wollte da gar nicht anfangen, sondern die haben gesagt, der soll sich mal hier bewerben. Habe ich gemacht, weil die Frau von dem Gründer gesagt hat, oh mein, die Cupcakes sind so toll und ich habe euch auf Facebook entdeckt. Wer macht denn das? Mein Freund, alles klar, der soll sich mal hier bewerben. ich spule ein bisschen vor. Am Ende war es super erfolgreich. Wir haben wirklich mehrere Länder aufgebaut. Über Social Media haben wir dann quasi expandiert in Mexiko, Holland, Polen und Frankreich, was auch immer. Bin dann nach 4,5 Jahren zu Eventbrite gewechselt, wo du dann auch später dazu kamst. Und da war dann meine Aufgabe, hey, können wir auch über Social Media Veranstalter davon überzeugen, die Plattform Eventbrite zu nutzen? Und die Story dort war, ich hatte am Anfang, ist kein Witz, $200 Monatsbudget. Mir wurden $200 gegeben, damit ich damit quasi B2B-Marketing mache. Und ich habe, Gott sei Dank, hat es so eingeschlagen, weil ich habe tatsächlich nicht auf die USA gehört, die gesagt habt, ey, sitz mal auf Twitter, heute X, oder auf, keine Ahnung, auf irgendwelche Sachen. Ich habe gesagt, nein, ich setze mal auf Instagram und Facebook. Und dann, ich wurde wirklich, ich weiß gar nicht, also wie so ein Bösewicht angeschaut, als ich gesagt habe, ich würde jetzt gerne Instagram Stories auch bewerben. So, bist du verrückt, Instagram. Und dann noch Stories, weil das war gerade zu der Zeit eine neue Funktion. Hat unglaublich funktioniert. Wir haben dann euch immer schön Leads zugeschoben. Ihr habt dann daraus SQLs, MQLs und schieß mich tot gemacht. Und dann am Ende haben wir, glaube ich, nicht $200 ausgegeben, sondern ich glaube, das ging am Ende auf 20.000, 50.000. Also wir haben dann wirklich richtig skaliert, so weit, bis halt irgendwann auch Eventbrite USA, UK unsere Strategie übernommen haben. Und das war so ein Punkt, da bin ich zu meiner Frau gegangen, habe gesagt, ey, ich bin irgendwie stolz auf mich, ich habe es geschafft, dass meine Strategie, dass ich jetzt der Anlaufpunkt bin für ganz Eventbrite, wenn es um das Thema Social Media Advertising geht. Aber ich lerne deshalb hier nichts mehr. Also das war's. Ich glaube, ich bin hier fertig. Und hat meine Frau gesagt, dann gehst du morgens zu deinem Chef und kündigst. Und ich habe fast gekotzt und habe es aber tatsächlich gemacht.
Liebe Grüße, Sandro.
Ja, liebe Grüße an Sandro, der dann auch gekotzt hat. Das fand er natürlich nicht cool. Aber ich habe es durchgezogen. Shoutout an der Stelle an meine Frau, weil die einfach gesagt hat, du machst das. Weil ich habe gesagt, hey, ich warte noch, ich mache das in 3 Monaten. Dann habe ich ja nochmal 3 Monate Kündigungsfrist, bliblablub. Und sie hat gesagt, nein, du hast doch jetzt diesen Wunsch. Dann machst du das jetzt auch. Ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und irgendwann meinen Praktikanten aus Eventbrite-Zeiten, den Julian, immer mehr gesagt, ey, du musst mir helfen, ich schaffe das alles hier als Selbstständiger nicht mehr alleine. Dann waren wir quasi parallel selbstständig, saßen so in irgendwelchen Cafés und haben dort quasi unsere Kunden betreut. Und irgendwann haben wir gegründet, haben dann noch einen Gründer mit reingeholt. Dann waren wir irgendwann, sind wir jetzt, also jetzt machen wir das Ganze, ich glaube, uns gibt es 3,5 Jahre und jetzt sind wir 15 Leute und ja, macht mega Bock und wirklich von am Anfang Kunden, irgendwelche Yoga-Studios bis heute Kunden wie Xing, Allianz, Aldi Süd und Hama etc. Also das war schon eine verrückte Journey und jetzt bin ich fertig und das wirklich, ich habe das in 10% versucht zu kürzen.
Mega, mega Story und kann ich den Börsenkurs von Eventbrite angucken, seit Daniel weg ist.
Ja,
ganz war's. Genau.
Ja, das war krass. Da war Corona schuld.
Zum ersten Mal, ja. Aber, andere Geschichte, mega cool. Freue mich, dass du da bist und auch gespannt, in welche Richtung wir abtauchen. Die erste Frage, um die kommst du nicht drum herum, die ich für all meine Gäste habe. Was denn für dich die unbequemste Wahrheit? Normalerweise im Sales, für dich dann vielleicht im Unternehmertum oder vielleicht auch im Marketing ist und wie du damit umgehst.
Tatsächlich die unbequemste Wahrheit ist die, dass Sales und Marketing eins werden müssen und ganz oft wird es das nicht. Also ich habe wirklich bei uns schon zu Eventbrite-Zeiten erlebt, wie viel Wert das hat, wenn man einfach miteinander spricht und wenn man vor allem versteht, was ihr macht, aber auch, weil das Sales-Team hat so einen Zugriff auf die Zielgruppe wie kein anderer. Und das Marketing hat aber auch einen krassen Zugriff, weil sie einfach Daten haben. Und wenn man dann miteinander spricht, passiert halt Magie und unbequem für uns heutzutage, unbequem in Anführungsstrichen, ist, dass wir tatsächlich auch in die Onboardings mit unseren Kunden, wenn es halt B2B-Business ist und es ein Sales-Team gibt, dann muss auch zum Beispiel der Head of Sales da sitzen und auch einmal durch, weil wir wollen auch von ihm oder von ihr hören, was ist da, wer ist eure Zielgruppe, was sind die häufigsten Complaints, was läuft gut, was läuft schlecht. Also wir holen uns da Informationen und dann ganz oft passiert halt das, dass dann der Head of Marketing sagt, ach krass, ist das so, ja? Das ist etwas, was unsere Kunden sagen. Wir bringen dann quasi den manchmal zusammen. Aber da merken wir halt, da passiert so viel, weil für uns, das weißt du ja noch aus Eventbrite-Zeiten, wir mussten ja unbedingt verstehen, okay, was wollen wir eigentlich für Marketing machen? Was für Themen interessiert denn unsere Zielgruppe? Und ihr wisst ja immer, so Objection Handling, was ist das, warum sie es nicht machen? Was ist das, was man denen sagen muss, damit sie es dann doch kaufen? Und das nutzt du dann halt im Marketing. Und wenn du es nicht, wenn die beiden Departments nicht miteinander sprechen, dann ist da die unbequeme Wahrheit, glaube ich, lässt man echt viel Geld auf der Straße.
Definitiv. Also ich finde beim Thema Einwandbahnung, was du gerade gebracht hast, das ist eigentlich kein Thema, weil du hast entweder einen Vorwand, warum jemand nicht mit dir spricht, das ist einfach, weil er keinen Bock hat.
Ja.
Und dann ist es eben ein Vorwand, dich loszuwerden. Und Einwände sind ja eigentlich irgendwo ein Interessenindikator, genau wie du gesagt hast. So, da kommt irgendeine Gegenfrage, die voraussetzt, dass sich jemand damit ein wenig beschäftigt.
Richtig.
Und die Dinger willst du ja haben, weil wenn du die wieder ans Marketing spielst.
Ich habe so viel wirklich immer bei euch nur vom Zuhören gelernt. Also es gab so ein paar Punkte, wo ich dachte, ich weiß noch, ich glaube, warst du am Telefon und dann hörst du dir irgendwas an, dann wünscht sich der Kunde irgendeine Funktion. Und man hätte dann schon sagen können, ah, schade, haben wir nicht. So, und dann auch aus Marketing-Sicht denkst du dir, oh, dann dürfen wir diese Funktion, dann müssen wir das umgehen. Dann hast du aber, glaube ich, einfach schlau gefragt, warum ist dir denn diese Funktion so wichtig? Dann hat die Person das gesagt und gesagt, naja, aus dem und dem Grund, na dann, warum nutzt du dann nicht das und das bei uns? Weil wir, so kriegen wir das ja geregelt. Ach krass, ja dann, erzähl weiter. Also, und dann nutzt du das im Marketing, dass du sagst, ach krass, die Funktion kann man auch dafür nutzen, um das und das zu machen. Ja, dann bewerben wir das auch so, statt halt irgendwie aus Angst, das zu umgehen. Und genau das, ich glaube, diese das ist ja Kommunikation. Also Sales ist Kommunikation, Marketing ist Kommunikation. Wie dumm, wenn beide nicht, ich sag mal, aus einem Mund sprechen, sondern jeder was anderes sagt und gar nicht weiß, dass man zum Beispiel Einwände so behandeln kann, weil das Sales-Team jeden Tag macht. Also ja.
100%. Und das, was wir damals manuell gemacht haben, dass du zugehört hast, geht ja heute so, so einfach. Ich hatte gerade eine Podcast-Folge aufgenommen mit Alina von Demodesk, die eben Workflows aufgesetzt haben, die einfach alle Calls, die Transkripte durchgehen und die wichtigsten Insights dann eben an die relevanten Stellen zurückspielen. Dann hast du diese Info halt direkt da. Und
so geil.
Jeder kann die eben dann nutzen. Und
voll.
Das du hast so eigentlich...
Ja.
Sorry, ja, du hast aber eigentlich keine Ausrede mehr, das nicht zu machen.
Ja, voll. Also genau, entweder, das ist nämlich interessanterweise, wir haben Kunden, die haben dann, keine Ahnung, so ein CRM aufgesetzt oder irgendwelche Tools, wo genau das dann möglich ist. Banalste Sache, was für uns total hilfreich ist, ist, wenn das, oder auch für das Sales-Team weiß genau, über welche Werbeanzeige kam jetzt diese Person, schaut sich die Werbeanzeige kurz an, weiß, sagt, ach krass, okay, das ist die Botschaft in der Werbeanzeige, gehe schon mal ganz anders ins Gespräch. Wir kriegen dann aus dem CRM sofort, hey, ist ein Closed One, und dann wissen wir, okay, das ist anscheinend eine viel relevantere Botschaft als die, also spielen wir da mehr in die Richtung aus. Und selbst wenn man es aber nicht hat, und dann nenne ich das Ganze mal Human CRM, einfach mal miteinander sprechen. Also was wir machen ist, mit Kunden, die tatsächlich ganz, also meistens Konzerne, die irgendwelche völlig verrückten Datenschutzregelungen haben, dass sie eigentlich nicht mal telefonieren dürfen, dass wir dann sagen, okay, dann erzähl doch mal, wie lief's denn? Was ist das Feedback aus dem Sales-Team? Wie sind die Leads? Gab es irgendwelche Highlights, Lowlights? Und das hilft ja so krass, wenn man sagt, ja, da war keine Ahnung. Da haben jetzt 3-4 Leute gesagt, ihr habt in der Ad das und das versprochen, das habt ihr ja gar nicht. Oder das und das hat mich überzeugt. Mega hilfreich, alles klar. Wir gehen sofort in unsere Technik und in unsere Kreation und nutzen das halt für uns. Und deshalb auch da wieder witzigerweise, einfach miteinander sprechen ist dann die Magie dahinter. Machen die halt die meisten nicht, leider.
Wobei ich das Thema so absurd finde, du sagst immer, im Sales, wenn es nicht im CRM steht, ist es nicht passiert.
Ja, krass.
Was natürlich, meistens geht es dann natürlich darum so, hey, wer bekommt den Deal, wenn er inbound kommt, oder wer darf sich welchen Account nehmen oder keine Ahnung. Aber das Problem ist es ist passiert. Und wenn das Gedächtnis deiner Sales Reps zu Single Source of Truth wird, hast du halt einfach ein verdammtes Problem.
Das ist witzig, ja.
Weil wer soll im Worst Case halt übernehmen? Wie willst du verstehen, was da passiert? Wie willst du diese Insights aus den Unterhaltungen, aus den Gesprächen, die ja wirklich passieren, an anderer Stelle wieder nutzen? Weil, sind wir mal ehrlich, auch ein Sales Rep hat dann immer seine, wie sagen sie schön, Happy Ears, hört, was er hören will. Ja, der Deal kommt auf jeden Fall wird diese Woche geclosed.
Boah,
okay, aus dem Forecast rausgestrichen, closed lost.
Boah, da habe ich aber auch wieder von euch so krasse Sachen gelernt und die dann leider auch am eigenen Leib erfahren. Also ich war manchmal am Anfang, also ganz am Anfang waren wir bei Eventbrite, weiß ich, 3, 4, 5 Leute, 6 Leute. Da bin ich dann in irgendwelche Sales Calls gegangen, da kamen diese Leute sogar zu uns, die Veranstalter. Wir sitzen an einem Tisch, alle total zufrieden, stoßen quasi also so gedanklich schon an, geil, das wird voll das coole Ding. Und dann wirklich am nächsten Tag, sag ich, und? Haben die unterschrieben, nee, die sind jetzt bei Anbieter XY. Und ich so, was? Wie kann das sein? Und das habe ich halt da schon gelernt. Und deshalb immer jetzt auch, also selbst jetzt, wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, geil, war ein gutes Gespräch, oder sage ich, ja, Aber wie du gerade gesagt hast, wenn es nicht in CRM ist, oder ich würde sagen, wenn der Auftrag oder der Vertrag nicht unterschrieben ist, glaube ich gar nichts. Weil ich halt bei Eventbrite, ist vielleicht auch noch, ist eine krasse Branche, ne, die Eventbranche. Also Veranstalter sind, die sind böse. Wenn die dann einfach sagen, ach, weißt du was, 20.000 Euro, dann gehe ich zu euch, danke. Also haben wir ja wirklich schon die krassesten Sachen erlebt. Aber ja, das habe ich auch gelernt.
Man muss dazu sagen, genau, es gab Deals, da hast du den quasi in den Geldkoffer hingeschoben, weil die halt so viel Umsatz gemacht haben für den Kontext.
Mhm.
Daniel, was ich total spannend finde, wie die Reise bei dir eigentlich weiterging. Ne? Weil du hast auf der einen Seite allein wie der Weg, wie du ins Marketing gekommen bist, ist schon irgendwie lustig. Die Cupcakes waren übrigens auch geil, muss ich fairerweise sagen. Und die Freakshakes.
Ja, stimmt auch noch. Ja, die gab's auch noch.
Und die Entwicklung über Eventbrite hinweg und dann eben in die Agentur der Aufbau auf 15 Leute.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, korrigiere mich aber gerne von der Außenwirkung, der Großteil von dem, was du gemacht hast, ging über auf der einen Seite schon Empfehlungen aus bestehenden Kunden, die du halt angefangen hast, langsam aufzubauen, aber der Großteil war einfach ein Personal Branding.
Ja, genau, Personal Branding, auch da gar nicht so richtig bewusst, sondern eher aus der, ich will nicht sagen Not heraus, aber ich habe einfach überlegt, okay, was mache ich? Ich teile jetzt erstmal mein Wissen. Und ich habe, glaube ich, angefangen, auf Social Media erstmal mein Wissen zu teilen. Das war noch zu einer Zeit, wo gar nicht irgendwie Videocontent groß gesehen wurde, sondern eher so Grafiken. Dann gab es diese Carousel-Posts, die jetzt, glaube ich, bei LinkedIn wieder ganz vorne sind. Jetzt kommen sie auch wieder zurück auf Instagram. Aber irgendwelche Grafiken, wo man so durchswipet und dann was lernt. Keine Ahnung, eine neue Funktion bei Meta. Instagram hat ein Update. Und ich habe quasi mein Wissen geteilt. Und ich bin tatsächlich jetzt auch da vielleicht nochmal eigentlich total verrückt. Ich bin ohne einen einzigen Backup, also ich hatte keinen Kunden und bin gegangen von Eventbrite, sondern ich bin einfach gegangen, ohne zu wissen, ob es funktionieren wird oder nicht. Und ja, am Anfang hatte ich dann tatsächlich dadurch, dass ich bei Eventbrite so ein paar Kunden mitbetreut habe, kamen die da, meinten so, ach, du bist jetzt nicht bei Eventbrite, können wir dich buchen? Ja, könnt ihr. Und dann war es ein bisschen genau, also Empfehlungen natürlich, also das passiert dann. Und vielleicht, was heißt vielleicht, das Wichtigste, was man machen muss, ist einfach einen guten Job. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Das ist wirklich, das ist der Game Changer. Auch das ist, glaube ich, eine Entwicklung. Auch da erstmal hinzukommen, gerade wenn man eine Agentur aufbaut, ist ja das Produkt wir Menschen. Und auch da immer bessere Leute zu holen, die noch besser zu machen, noch mehr zu enablen. Das war quasi bei mir am Anfang, ich war halt in dem Bereich gut und habe dann einfach auch alles angenommen. Vielleicht ist das auch noch schlau am Anfang. Ich habe einfach alles. Da kam irgendein Yoga-Studio, wo ich heute sagen würde, ey, na, das machen wir nicht. Früher, let's go, geil, machen wir. Ich habe einfach früher zu allem Ja gesagt, aber es war gut, weil ich habe sehr viel gelernt, ich habe sehr viel Mist mitbekommen, also ich habe wirklich mit Leuten, mit Partnern also oder Kunden zusammengearbeitet, wo ich heute Gott sei Dank in der Position bin zu sagen, machen wir nicht. Ja, aber dadurch lernst du halt viel. Und dann Personal Branding, LinkedIn angefangen, boah, und dann also wirklich am Anfang ganz knallhart Wissensvermittlung, was heute gar nicht mehr so funktionieren würde. Also Wissen, man muss immer noch meiner Meinung nach in seinem Gebiet zeigen, dass man Ahnung hat, aber man muss vor allem sympathisch wirken, einfach quasi, also eine Personal Brand muss mehr Persönlichkeit haben als früher. Also beziehungsweise als ich angefangen habe, war ich noch keine Persönlichkeit so wirklich, sondern es war einfach nur so, Daniel, der hat krasse Ahnung, ich bin der Facebook, das ist der Facebook-Typ. Übrigens, dazu eine Geschichte, ich war ganz am Anfang in meinem ersten Job bei MyDeals richtig sauer, weil die Leute mich immer den Facebook-Typen genannt haben. Und in meinem Kopf war das so wenig, ich will nicht nur der Facebook-Typ sein, heute liebe ich diese Bezeichnung und das war ich dann halt einfach. Ich habe das dann genommen, habe gesagt, ja, ich bin der, der mega Ahnung hat zum Thema Facebook, Instagram-Ads. Das war meine Personal-Brand, aber
ich war auch schon auf Events und da kamen Leute auf mich zu und meinen, ja, hier, du bist der so sinngemäß der Empfehlungs-Dude.
Ja, geil. Ja, aber das ist gut, ne? Das will man ja sein. Und nicht so, wenn man sagt, du bist doch der, ich weiß gar nicht, was du machst ja irgendwie 300 verschiedene Dinge. Nee, du bist der Empfehlungsdude, ist geil.
Ich finde es tatsächlich aber schwierig, weil gleich nochmal darauf einzugehen, was du gesagt hast, aber beim Thema Positionierung, weil auf der einen Seite hast du ja Expertise in einem viel, viel breiteren Feld. Also ich kann über Empfehlungen reden, aber Empfehlungen ist ein kleiner Teil von Pipeline-Generierung, ist aber auch nur ein kleiner Teil natürlich von Closing, weil es hat natürlich einen Impact auf die gesamte Journey, weil du einen Vertrauensvorschuss hast.
Ja.
Und ich habe immer das Gefühl, auf der einen Seite, ich habe aber auch irgendwie Expertise oder eine Meinung oder kann auch zu anderen Dingen was sagen, indem ich mich dann positionieren möchte. Ja. Was dann wieder dieses vermeintliche Thema deiner, für was stehst du eigentlich, verwässert. Und natürlich ist irgendwie dieses Empfehlungstraining oder eine Empfehlungsstrategie mit einem Unternehmen zu implementieren, das, was mein, ich sag mal, Alleinstellungsmerkmal ist. Und ja, daher ist es schon hilfreich, darauf zu gehen. Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Dass man schon das Gefühl hat, hey, aber ich muss doch auch zeigen, dass ich die anderen Bereiche auch verstehe.
Voll. Ich glaube, also gerade beim Thema so Personal Brand, ich finde es völlig okay, wenn du noch ein Thema aufmachst, was, ich meine, du hast ja gerade gesagt, du findest sogar immer wieder den Weg da zurück zu dem Thema. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man sich noch zu 2, 3 Themen äußert. Vor allem, wenn man sogar, so blöd klingt, so noch ein bisschen deine Perspektive reinbringst. Also ich habe gelernt, auch von sehr vielen schlauen Gurus, dass deine Meinung zu irgendeinem Thema, und selbst wenn es nicht zu 100% zu deinem beruflichen Thema passt, wichtiger ist, als wenn du was dazu beibringst. Also die Leute, weißt du, was ich meine? Das heißt, deine Meinung zu irgendeinem Thema ist mehr wert als das, was du tatsächlich vermittelst. Das ist also völlig absurd eigentlich, ne? Weil die Leute wollen nichts mehr lernen, sie wollen dann deine Perspektive darauf. Das heißt, wenn es da irgendein Thema gibt, meiner Meinung nach, wo du sagst, boah, dazu will ich mich jetzt auch mal äußern. Ich habe dazu eine Meinung. Boah, das ist super viel wert, weil so viele denken, dass Personal Brand ist, sich so zu verbiegen und wie so eine Schlange immer, um bloß nicht auf Konfrontation zu gehen, dann baut man aber auch keine Personal Brand auf, also keine große, wenn man nicht wirklich es schafft, auch mal anzuecken.
In gewisser Weise, zu polarisieren wahrscheinlich auch. Und ich finde immer auch wichtig, für mich zumindest, zu sagen, da auch zu sagen, hey, ist so gerade im Sales, das, was heute funktioniert, funktioniert morgen nicht mehr. Ich weiß das. Das heißt, auch die Bodenständigkeit zu haben, immer wissbegierig zu bleiben und zu sagen, hey, guck mal, das ist meine Meinung, da beschäftige ich mich gerade. Was ist denn dein Take dazu? Ne, dass man auch eine Diskussion irgendwie anregt. Das sind dann auch die Posts, die natürlich irgendwo eine gewisse Reichweite haben. Und irgendwie die Kombi macht das natürlich dann irgendwo aus.
Total.
Da hast du übrigens 5-mal gesagt hast, ne? Ich finde es total geil. Ich muss dich übrigens an der Stelle von Jan grüßen. Der wird sauer, wenn ich es nicht mache. Jan Fischer.
Ich liebe Jan, ja.
Wir haben gestern Training zusammen gemacht und dein Name ist eben auch gefallen, weil du es geschafft hast, aus Jans und meiner Perspektive, deine Personal Brand eben um dieses Wort schlau aufzubauen.
Finde ich so witzig. Ja, sehr lieb.
Und wird witzig. Ja. Wir hatten das Thema ja im Vorgespräch, ne, dass du Ewigkeiten überlegt hast und das wahrscheinlich gar nicht so wahrnimmst, aber dass wir natürlich dich und gar nicht AdSlap mit dem Begriff irgendwie assoziieren.
Finde ich sehr lieb. Den Begriff habe ich schon vor dem Podcast gesagt, hat eigentlich ja Julian, deshalb Shoutout an Julian, der hat immer gesagt, schlau, und ich habe das dann irgendwann übernommen. Und ich glaube, das ist auch, ich meine, Personal Brand, wenn du jetzt dir anschaust, nimm mal Tesla als Beispiel, Apple, Microsoft, am Ende haben die Personen mehr Bekanntheit als die Marke und irgendwie strahlen sie ja ihre Persönlichkeit auf die Marke aus. Und bei mir ist es so, dass ich natürlich als das Gesicht wahrgenommen werde von AdSlap, und das wird sich auch nie ändern. Ich versuche immer mehr auch mein Team reinzuholen. Wir haben dann im Team zum Beispiel den René, der für das Thema organisches Social Media steht. Julian soll eher der Performance-Mensch sein, also immer wenn es um Zahlen und nerdige Sachen geht, Julian. Dann haben wir aber auch Sebastian, der dann eher so tatsächlich der Sales-CRM-Mensch ist, also Leads, Lead-Qualität. Das macht schon total Sinn, aber die Menschen brauchen ein Gesicht zu irgendwas und assoziieren damit dann die Marke. Also AdSlap steht für das, was ich quasi präsentiere auf der Bühne, Webinare und sonst was. Und das ist okay. wenn sie es wollen, dann kriegen sie das halt.
Ja, zumal, also gerade bei, ich glaube, Neugründungen bei kleineren Unternehmen ist das eben einfach wirklich so. Ich habe, also nehmen wir mal so das Beispiel, ne? Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wer bei der Allianz oder wo bei einer anderen Versicherung gerade im Vorstand sitzt und identifiziere mich auch nicht damit. Habe ich Produkte von der Allianz vielleicht nicht, aber von genug anderen Gesellschaften, wo ich genauso wenig weiß, wer da wer da drin ist, ne? Bei so einer Marke wie Tesla, gutes Beispiel, ja, Apple definitiv, wobei auch Apple, ne? Ich glaube, Tim Cook in gewisser Weise, siehe auch Microsoft, Bill Gates, austauschbar, siehe Harley Davidson, ich habe keine Ahnung, wer da im Vorstand ist, aber es gibt Jünger von dieser Marke, die sich dieses Logo irgendwie auf den Arm tätowieren.
Ja, klar.
Also wenn du das geschafft hast, dann Gründer unabhängig zu werden, dann bist du ja durch. Aber vorher ist es eben genau das, was du sagst.
Ja, finde ich spannend. Ich glaube aber vielleicht tatsächlich, weil früher es nicht so einfach war, eine Personal, obwohl, na, anders. Es ist heute vielleicht, so blöd es klingt, einfacher geworden, eine Personal Brand aufzubauen. In dem Sinne einfacher, weil wir die Möglichkeiten haben durch Social Media etc. Heißt nicht, dass jetzt man 3, 4 Posts macht und dann ist man eine Personal Brand. Es ist durch den Wettbewerb schwerer geworden, aber früher eine Personal Brand zu sein oder werden zu wollen, würde ja bedeuten, ich muss auf Bühnen stehen, ich muss Zeitungsartikel, TV, das ist ja super schwer gewesen. Heute sei einfach schlau, sag schlaue Dinge, sag die Konsistenz und konsistent und oft, also sei einfach wirklich aktiv auf den Plattformen, teile dein Wissen und ja, der René aus unserem Team würde sagen, es gibt 3 Dinge, die du dafür machen musst. Es ist inspirieren, Wissen vermitteln, inspirieren oder jetzt habe ich oder entertain. Ja, sei unterhaltsam. Das sind so die 3 Säulen. Dann wirst du eine Personal Brand. Aber wenn du einfach nur, vielleicht kommen wir da wieder zu dem Thema, einfach nur versuchst zu verkaufen, also so, hallo, ich habe ein Angebot, dann bist du keine Personal Brand, dann bist du einfach lästig.
Das ist nicht schlau, das ist lästig.
Das wollen wir nicht. Lästig wollen wir nicht.
Kann man so, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Mhm. Ja. Und auch da, ne, ich meine, das ist auch so eine Diskussion, die ich so oft geführt habe. Wie wichtig es auch ist, ich glaube, für Gründende am Ende online ihre Positionierung auch wirklich zu finden. Also wie viel AdSlab würde ohne dich als Marke nicht funktionieren? Und jetzt bist du natürlich in gewisser Weise in einer Agentur. Das ist vielleicht dann nochmal ein bisschen was anderes als bei einem Produkt. Aber auch bei einem Produkt ist es eben so, dass es viel, viel leichter ist, wenn du eine Person dahinter hast, die eben auch präsent ist, mit der du dich eben identifizieren kannst.
Voll. Und ja, ich kann es aber verstehen, wenn es halt in Unternehmen da nicht die Person gibt, dann muss aber wahrscheinlich der Gründer, die Gründerin schon schlau genug sein, zu sagen, okay, aber lass uns das mal versuchen mit, gibt ja heutzutage irgendwelche Creator oder vielleicht jemand anders im Unternehmen selbst. Es geht auch anders. Am Ende tatsächlich überragt, würde ich sagen, eine Personal Brand wahrscheinlich sogar noch das Produkt selber. Also was bietest du am Ende an? Weil wenn das Müll ist, dann weiß ich nicht. Obwohl, es kommt drauf an. Dann kaufen die Leute vielleicht.
Es kann dir natürlich wehtun. Ja. Also wenn du für ein Produkt stehst, was scheiße ist, ja, fair enough. Das ist doof. Also erstmal solltest du ein Produkt haben, was irgendwie geil ist. Aber ein geiles Produkt, was am Ende keiner kennt, hilft dir halt auch nicht.
Richtig.
Und ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit hast du eigentlich im B2B 2 Möglichkeiten. Also klar, es kommt ein bisschen auf die Ticketgröße an, die du verkaufst. Mhm. Natürlich. Aber ansonsten hast du eigentlich nur wirklich 2 Dinge, auf die du setzen musst, weil Outbound und klassische Marketingkanäle werden halt immer schwieriger. Voll. Vielleicht sagst du gleich, ich habe eine Werbeagentur. Natürlich funktioniert das. Nein, aber ich habe schon, also in Zeiten von generativer KI, die wir jetzt gerade haben, habe ich das Gefühl, Inboxen werden überflutet, LinkedIn-Inboxen werden inzwischen auch überflutet mit irgendwie KI-generierten Inhalten. Wenn du jemanden ans Telefon kriegst, hast du trotzdem irgendwie eine Vertrauenskrise und jemand denkt, ja gut, Cold Call, du willst mir auf jeden Fall was verkaufen.
Ja.
Und es ist einfach sehr, sehr schwer, aus der Masse herauszustechen. Und diese ganzen White Paper, Content Download, Gated Content Geschichten, macht ja auch, also hat ja auch keiner mehr gelesen.
Nee, ist wirklich immer schwerer geworden. Also das ist wirklich,
also
da muss man einfach besser sein als alle anderen.
Definitiv, und um den Gedanken abzurunden, deshalb glaube ich halt, du musst halt auf eine starke Personenmarke setzen, auf der einen Seite, und du musst auf dein persönliches Netzwerk setzen und eben weiterempfohlen werden oder aktiv eben nachfragen. Und die Kombination ist, glaube ich, unschlagbar.
Ja. Also das ich glaube, das ist total richtig, dass, wenn du das beides schaffst, ich überlege die ganze Zeit, ich versuche nicht, dass die Leute, glauben, okay, da mache ich jetzt eine Personal Brand, da mache ich ja noch das, da mache ich noch das. Am Ende tatsächlich, so war es ja auch bei uns oder bei mir, dass die Dienstleistung selber, die du anbietest, muss gut sein, muss ehrlich sein und du musst halt einfach machen, vor allem wirklich dieses Machen, also ins Doing kommen. Und wenn du dann noch das i-Tüpfelchen LinkedIn-Posts absetzt mit Mehrwert, Instagram und Schieß mich tot absetzt mit Mehrwert, dann hast du alles erreicht. Also dann machst du es komplett richtig. Und dann muss es eigentlich funktionieren, weil dann erreichst du die Leute. Und vielleicht zu dem Thema, dass man heute geflutet wird mit allen möglichen Sachen. Voll. Ich glaube, ich habe mal irgendwo, ich glaube, Alex Hormozi hat ganz schlauerweise gesagt, jedes Marketing funktioniert. Cold Calls funktionieren auch, wenn du richtig gut bist. Es gibt richtig gute Cold Caller.
100%.
Dann funktioniert auch das. Ja, du wirst, ist die Frage, ob man das will, ne? Also ob man dazu steht. Dann gibt es Google Ads, dann gibt es Meta Ads, dann gibt es organisch, dass ich einfach poste. Es gibt halt so ganz viele Varianten und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Wenn ich jetzt über unser Thema spreche, was ich so toll finde an unserem Thema, ist dieses aktive Marketing. Heißt, ich kann es erzwingen, dass du meine Botschaft siehst. So, weil ich weiß, so der Algorithmus sagt, du bist die richtige Zielgruppe, ich zeige dir jetzt meine Botschaft. Und wenn die gut ist und raussticht aus diesem ganzen schlecht erstellten Content, dann, dann gewinne ich das Game dafür. Und das ist auch nicht so einfach, da gebe ich dir recht, da muss man wissen, was biete ich an. Was für, und da wieder ne, das Thema, was wir vorhin hatten, da muss ich ja verstehen, was meine Zielgruppe wirklich hören will. Und das weiß dann das Sales-Team meistens, weil sie schon tausendmal auf die Fresse bekommen haben. Dann hör doch mal dem Sales-Team zu.
Es fängt halt da an, dass ich weiß, wer im Detail meine Zielgruppe ist. Und meine Zielgruppe ist nicht B2B-Unternehmen. Hm. Meine Zielgruppe ist hoffentlich sehr, sehr, sehr viel weiter runtergebrochen, segmentiert, dass ich die ganz, ganz klar ansprechen kann und mit einem Fokus da rangehen kann. Und dann ja, bin ich bei dir. Aber wenn du an alle verkaufst, verkaufst du eben wieder für...
Verkaufst du gar nichts, voll.
Für niemanden.
Ja, ja.
Und das Thema Social Ads sehe ich übrigens ähnlich wie du. Das funktioniert natürlich auch. Du siehst ja, wie sich auf Instagram irgendwelche, ich habe gerade mal falsch abgebogen und dann bekriegen sich in meinem Feed die ganze Zeit irgendwelche Fitness-Influencer.
Ja, das ist gerade ein Riesenthema. Ich dachte, bei dir sind alles irgendwelche Sales-Leute, die dann irgendwie Sales-Gurus und so. So habe ich deinen Feed eingeschätzt. Aber gut. Ey,
das schicken mir nur andere Leute, wenn die das irgendwie sehen und denken, hier, guck mal.
Du hast doch eine Meinung dazu.
Und dann, genau, nee, mein Feed gerade ist eine Mischung aus, Gott, ist mir peinlich, Family Guy auf der einen Seite und dann so Fitnessgeschichten auf der anderen. Ja. Und aber oftmals oder zu oft eben auch so diese ganzen Fitness-Influencer, die alle irgendwelche Supplements verkaufen wollen und die sich dann alle, es geht mir so auf den Zeiger, die sind alle immer gegenseitig zitieren, weißt du? Dann hast du einmal die Aussage von dem einen und der nächste macht da seinen Kommentar drüber. Und dann kommt noch einer rein und sagt, ja, aber der hat jetzt recht aus dem und dem Grund und guck mal hier.
Es ist aber echt, es ist krass gerade, aber ich finde es, auch das hat mir, ne, also, weil jeder vertritt seine Meinung und dann findest du immer Anhänger, wenn du einfach nur sagst, also, ich sag mal, ein Influencer, ein Fitness-Influencer, der sagt, hey, alle Supplements sind irgendwie gut und am Ende musst du entscheiden, was du nimmst.
Ja,
langweilig, lame, will ich nicht hören. Aber klar, es ist am Ende ja, ist richtig, aber diese Influencer wissen ganz genau, dass sie sagen müssen, nee, das haben wir auch gerade gesagt, ne? Cold Calls ist das Beste. Wenn ich jetzt ein Cold Call Coach wäre, würde ich das natürlich auch sagen, ist das beste Marketing, ist das Allheilmittel für all deine Probleme. Ich sag den Leuten, Meta-Ads sind das Allheilmittel für all deine Probleme. Sind sie auch. Aber aber das ist halt genau das, der Punkt. Und das ist ja Social Media, ne? Sonst wird's ja nicht, also wenn du Leute einlädst zu einer Party und alle sagen und alle lächeln nur und sagen nichts, dann würdest du auch sagen, puh, die lade ich nicht nochmal ein.
Fair, und auch da, ich glaube, wieder, dann schließt sich der Kreis auch, ne? Du musst halt wissen, an wen du herantrittst, wie du das machst. Ist es B2B, ist es B2C, ist es B2B2C, ist es, sind es große Tickets, kleine Tickets?
Ja.
I don't know. Ich stelle es mir zum Beispiel unfassbar schwierig vor, für ein hochpreisiges B2B-Produkt dann über Meta-Ads zu schalten. Funktioniert vielleicht, mit Sicherheit.
Ja, funktioniert.
Stelle ich mir aber schwierig vor, weil ich es einfach nicht greifen kann.
Ja, ist halt interessant. Also da können wir fast eine eigene Folge aufnehmen. Aber zu B2B, ich meine, das habe ich bei Eventbrite ja gemacht und da habe ich halt am eigenen Leib erfahren, krass, es funktioniert, weil die Zielgruppe ist natürlich auch auf, guck mal, du bist auch auf TikTok unterwegs, TikTok und Instagram unterwegs. Also die ist auch auf jeden Fall dort, die Zielgruppe unterwegs. Und da haben wir auch, also wir haben echt ein paar, auch da, wo ich dachte, das würde ich im Leben nicht denken, super spannende Erfolge gefeiert für Kunden im B2B. Ich kann es ja nennen, wir haben einen Case mit denen, mit Xing. Xing, die quasi, die ist jetzt, Xing sieht sich nicht mehr als LinkedIn-Konkurrenz, vielleicht auch ganz spannend, sondern sie bieten ganz viele Lösungen an für das Thema Recruiting. Also du bist ein Recruiter oder eine Recruiterin in deinem Unternehmen oder weiß ich nicht, wo man noch Recruiter braucht und suchst quasi eine Lösung für deine Recruiting-Probleme. Entweder das Thema Hiring, es ist das Thema Bewerbung, Bewerbungsgespräche, was auch immer. Die haben für alles eine Lösung. Also klassisch B2B, oder? Und die erfolgreichste Plattform für uns, für die nicht für nur für die Lead-Generierung, sondern in unserer Sprache wäre es damals bei Eventbrite für die SQL-Generierung, also wirklich schon qualifiziert und abgeschlossene Leads, die Kunden wurden, ist TikTok.
Krass. Um deine Frage zu antworten, ich bin nicht auf TikTok. Ich habe mir mal irgendwann die Podcast-Seite gesichert und mich seitdem nie wieder eingeloggt.
Ja, sehr gut. Also ist wirklich, es ist krass, aber da befindet sich ja die Masse und da sind natürlich, also kein Mensch, du ja auch nicht, du bist doch auch nicht privat, genauso wie jetzt, also beziehungsweise du gehst ja nicht nach Hause und sagst, okay, auf Arbeit würde ich LinkedIn konsumieren, jetzt bin ich zu Hause, jetzt konsumiere ich TikTok. Also du konsumierst es sowohl da als auch da. Also ich bin auch auf LinkedIn privat unterwegs manchmal. Also ich habe nicht zwei Gehirne.
LinkedIn auch privat. Instagram versuche ich aus dem Arbeitsalltag fernzuhalten und auch generell aus dem Alltag, soweit es geht, zu verbannen. Weil ich einfach merke, sonst tauche ich in so ein Rabbit Hole ab und ich kann sehr, sehr leicht. Ich meine, kennst das besser als ich wahrscheinlich.
Ja.
Ich meine, bei euch muss man auf der Arbeit ja sogar auf Insta abhängen.
Also die sollen unbedingt auf den Plattformen sein, damit du weißt, was da gerade funktioniert, also was schauen sich die Leute gerade an. Und das ist auch wieder so wichtig. Also wir verstehen, was zum Beispiel auf TikTok gerade konsumiert wird, was für Inhalte, was sind Trends, aber auch muss man die Zielgruppe ansprechen, auch da wieder die drei Säulen. Es funktioniert, wenn man die Recruiter so anspricht, dass sie lachen, dass sie sagen, aha, das kenne ich. Das ist so krass genau mein Problem oder so typisch Recruiter-Probleme. Musst du kennen und dann bleibt die Zielgruppe auch auf TikTok stehen, weil kein Recruiter würde privat auf der Couch sagen, nein, ich bin jetzt wieder die private Person, lass mich mit dem in Ruhe. Sondern die würden auch lachen und sagen, was ist denn das? Ah, Xing, ah cool, stimmt, wir suchen gerade eine Lösung für XY. Also ja, das funktioniert tatsächlich.
Ja, geil. Mega spannendes Thema. Was ich übrigens auch geil finde, das ist ja auch so unterm Radar gestartet, hatte ich das Gefühl. Auf einmal hattest du einen Podcast und auf einmal war er extrem geil und hast mega coole Gäste drin.
Mhm.
Wie habt ihr, ich weiß gar nicht, wie geht ihr, ich habe keine Faden so ein bisschen verloren gerade.
Also wie wir den, also Ich kann einfach mal, ja, danke, wir haben einen geilen Podcast und wir haben ja vor der Folge, haben wir ja kurz darüber gesprochen, also ich habe tatsächlich bis Folge 80 die ganze Zeit gesagt, braucht es das, machen wir wirklich weiter und dann.
Was habt ihr jetzt? 120, ne?
Jetzt sind wir bei, ich glaube, heute haben wir aufgenommen Folge 100, weiß ich gar nicht, 16 oder 117, irgendwie so, ja. Ab Folge 80, da wo ich Gott sei Dank gemeckert habe, ist es wirklich immer erfolgreicher und die Konsistenz sorgt dafür, dass mittlerweile die Leute auch wieder Personal Brand, vielleicht ganz spannendes Thema, weil viele Unternehmen tun sich schwer, eine Personal Brand zu haben. Ich sehe unseren Podcast so ein bisschen als Personal Brand unserer Agentur. Der Podcast gibt unserer Agentur ein Gesicht und er durch die Themen, die wir spielen, geben die Leute uns Vertrauen, dass wir Ahnung haben. Dann muss ja auch unsere Dienstleistung schlau sein. Und das Geile an Podcasts ist ja, theoretisch reden wir nur über das, worüber wir eh schon reden. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie sagen, okay, jetzt muss ich schauspielern, sondern okay, wir reden heute über das Thema TikTok und B2B. Let's go. Eine Stunde, zwei, drei Stichpunkte und dann reden wir darüber. Und das baut Vertrauen auf, das baut Sichtbarkeit auf, weil wir einfach wir nennen das Snippets, also die kleinen Schnipsel aus dem Podcast auf Instagram, TikTok und Co. rausschmeißen. Und mittlerweile sagen die Leute, vielleicht auch da zum Thema Sales, also wir werden jetzt auch gebucht, weil die Leute den Podcast gehört haben. Sagen, jetzt wollen wir mal mit euch arbeiten. Ich habe jetzt echt schon 10, 20 Folgen gehört. Jetzt will ich mal endlich mit euch loslegen zu arbeiten. Also das war schon echt schlau in dem Sinne, weil wir damit der Agentur nochmal ein Gesicht gegeben haben.
Das habe ich bei mir übrigens auch festgestellt.
Mhm.
Wir haben eingangs über Positionierung gesprochen und
in
Sachen Inbound kam im Laufe der Zeit, würde ich sagen, nicht so viel. Mhm. Im Vergleich zu den Stories, die ich sonst gehört habe. Es kam genug, dass sich das trotzdem lohnt, außer Frage. Ja. Aber was ich gehört habe, sehr, sehr häufig ist von Kunden, die im Laufe der Zeit im Sales-Prozess logischerweise waren, dass die über mein LinkedIn auch mal in den Podcast reingehört haben. Dass sie dann natürlich im Podcast wahrnehmen, hey, der schreibt nicht nur, sondern der kann das eben auch anscheinend kommunizieren in irgendeiner Art und Weise und hat anscheinend eben die Ahnung von dem, was er da von sich gibt.
Voll.
Das hat echt geholfen, ein paar Deals zu closen. Jetzt auch irgendwie einen hochsechsstelligen beispielsweise. Der kam zu 100% nur über den Podcast.
Ja, geil. Ja, mega. Also das Schöne auch an dem Podcast ist ja, da haben dir Leute, weil ein Podcast, so wie wir, ich meine, wir reden jetzt auch schon 40 Minuten lang. Wahnsinn. Ja. 40 Minuten lang. Wer jetzt noch zugehört hat, der hat das Gefühl, mit uns diese Konversation zu führen, ne? Und kennt uns dann 1000-mal besser als über irgendwie 10 kurze TikToks oder Reels. Deshalb Longform-Content und deshalb machen das so wenige, ist viel aufwendiger, aber es bringt viel mehr. Jetzt, alle, die jetzt 40 Minuten zugehört haben, haben ein viel besseres Bild von uns und sagen, Mensch, der Christoph ist ein Netter, mit dem muss ich arbeiten. Also sie haben das Gefühl, die kennen dich. Ja, mich auch, ich bin auch, dankeschön. Aber das finde ich halt auch nochmal sehr, sehr spannend und deshalb, auch das habe ich irgendwie sehr unterschätzt. Also am Anfang war es so, wozu? Und mittlerweile, die Leute sagen das, was du jetzt zum Beispiel mit schlau witzig findest, kommt, weil ich sage immer im Podcast sehr oft die gleichen Dinge. Ich stelle im Podcast immer die gleiche Frage. René, welche Folge haben wir? Ich sage immer, es war die schönste Folge aller Zeiten. Ich meine es wirklich, aber in dem Moment so, man nimmt es mir nur nicht mehr ab. Und das finden die Leute so lustig und sagen dann immer so, Daniel, geht das auch für Organic, René? Und so. Also die haben dann einfach schon so ihre Running Gags, weil sie Teil der Konversation sind oder sich als Teil der Konversation fühlen. Und vielleicht dazu mit den Gästen, auch das, wenn ich den Gästen jetzt schreibe, guck mal, was wir für eine Hörerschaft haben, Folge 100 oder über 100 Folgen, hat das eine ganz andere Strahlkraft, als wenn man sagt, hey, ich habe jetzt 4 Folgen, du wärst der 5. Ja, ist fies, aber so ist das Game, ne? Also das die Konsistenz baut auch Vertrauen auf und deshalb haben wir dann wirklich mittlerweile wirklich geile Gäste gehabt und es kommen noch mehr, mein Lieber. Es kommen noch ein paar Kracher.
Ich bin total gespannt. Ich will nichts vorwegnehmen, aber ich habe auch 1-2 Gäste aus deiner Liste in meinem Kalender.
Sehr geil.
Bin da sehr gespannt. Ich habe die letzten beiden Folgen, glaube ich, von dir, die ich gehört habe und ich bin sicher, seitdem habe ich 2 verpasst, waren aber genau die mit Frank Asmus.
Ja.
Überragend gut, auch absolut das Buch sich reinzuziehen.
Ja, genialer Typ.
Total schlau.
Ja.
Und die zweite war, glaube ich, Christian Wolf, ne?
Ja, also genau, Frank Asmus, Christian Wolf, auch 2 Leute, wo ich davor dachte, wenn ich die jetzt also ist wirklich so, hätte ich sie vor 50 Folgen angeschrieben, wäre es völlig okay, wenn sie mir nicht antworten. Jetzt konnte ich mit Statistiken und schon ehemaligen Gästen einfach sagen, schau mal, wer da war. Ich würde dich auch gern dabei haben. Und bei, muss ich trotzdem sagen, trotzdem, als dann der Christian Wolf mir geschrieben hat, yo, bin dabei, dachte ich nur so, oh mein Gott. Weil es war dann so, ich war wirklich gerade beim Fitness und dann kommt so ein Pop-up auf dem, so Nachricht von Christian Wolf auf LinkedIn war das. Ich so, oh mein Gott, Christian Wolf antwortet mir.
Jetzt muss man fairerweise auch sagen, Christian Wolf, für die, die ihn nicht kennen, die sich nicht mit Fitness in irgendeiner Weise beschäftigen, ist halt wahrscheinlich, korrigiere mich, der größte Fitness-Influencer im deutschsprachigen Raum.
Ja, aktuell auf jeden Fall. Also es ist eine Maschine. Aber auch bei ihm, ne, genau das, was wir jetzt alles gepredigt haben, was eine Personal Brand ausmacht, das lebt der Mann ja ohne Ende.
Und er ist eigentlich auch Unternehmer. Das ist, glaube ich, immer runtergefallen.
Auch nochmal so nebenbei, so, ne? Ja, warum nicht, ne? Voll.
Ich weiß gar nicht, ob die Gründung quasi die Personal Brand begründet hat oder umgekehrt oder dass er sich gegenseitig bestärkt hat. Auf jeden Fall, vielleicht ist das die logische Konsequenz, dann zu gründen. I don't know.
Ja, guter Punkt. Weiß ich auch gerade nicht.
Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, hört auf den Podcast rein, weil ich glaube, die beiden Folgen sind sehr gute Beispiele, auch wie sich die Gäste entwickeln können und auch wirklich, dass man, ich glaube, auch aus einem Ads-Podcast in dem Sinne, wirklich, wirklich viel mitnehmen kann.
Vielen Dank.
Ja. So wie auch versuche, irgendwie die Brücke zu bauen und den Horizont zu erweitern oder meine Zuhörenden einzuladen, über den Tellerrand in dem Sinn zu hören.
Ja.
Vielleicht auch zu gucken.
Ja, also genau, ich bin auch sehr, sehr happy, dass wir mittlerweile, also wir haben eigentlich immer schon über alles so im Thema Marketing gesprochen und dann ist es halt, Unternehmertum ist auch irgendwie Marketing. Ich meine, du hast mir auch Fragen gestellt, die irgendwie aus Marketing-Sicht kann ich die gleich beantworten wie aus Unternehmersicht. Also deshalb macht das Sinn. Einfach ein Podcast macht Sinn. Sehr cool.
Daniel, haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, das sollten wir den Zuhörenden damit auf den Weg geben? Ich habe das Gefühl, es waren viel zu wenig Insider.
Meinst du?
Wir haben nicht einmal süße Maus gesagt.
Ja, stimmt. Ein bisschen süße Maus, ja.
Das hilft immer.
Ist immer ganz gut, so nach einem Sales-Gespräch zu sagen, und nochmal übrigens bist du eine süße Maus.
Ja.
Dann hast du den Sale, glaube ich, verloren.
Haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, hey, das würde ich den Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben?
Ach nee, einfach wirklich, ich glaube, vielleicht zum Thema, eine letzte Sache, die mir einfällt zum Thema Personal Brand, ist tatsächlich, eine Personal Brand ist nicht eine Personal Brand, weil sie weiß, wie oft sie irgendwo was postet oder welche Plattform sie benutzt. Und ich war bei einem Workshop, wo der gute Chris Doe, das ist ein unglaublich schlauer Mensch, gesagt hat, eine Personal Brand ist quasi die größte Angst, die du hast, dass jemand über dich weiß, dass jemand das über dich weiß, das ist deine Personal Brand. So. Also so deine, dann bist, weil dann bist du jemand. Wenn du einfach nur sagst, ich weiß, wie oft ich posten muss und auf welchen Plattformen, heißt es ja, dann bist du auch keine Personal Brand. Deshalb traut euch.
Ich finde auch den Begriff Personal Brand oder Thought Leader oder ähnliches, sich selbst zu geben, ist auch ein bisschen arrogant und überheblich.
Ja,
also ich glaube, das kann natürlich dein Ziel sein oder der Anspruch sein, den du hast, dass du irgendwie hochqualitativen Content produzierst oder wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl, den Titel kann dir eigentlich nur jemand anderes irgendwie verleihen.
Voll. Also, das ist tatsächlich so. Und das entsteht halt dadurch, dass du tatsächlich so die Leute erreichst, weil sie das Gefühl haben, dich zu kennen, weil sie eher von dir kaufen wollen als von anderen. Und das geht halt nur, wenn du wirklich genau das bist. Hast du sehr schön gesagt.
Nice. Daniel, bevor wir es abwrappen, ich habe eine letzte Frage für dich. In, ich will nicht sagen, guter Tradition dieses Podcasts, die ich aber auch nur stibitzt habe von Diary of a CEO.
Ja.
Da bitte ich die Gäste der Vorwoche eine Frage für die Gäste dieser Woche dazulassen.
Dann komm, ja. Okay, okay.
Deine Frage in dem Fall. Ich habe das Gefühl, ich habe die Antwort in dieser Folge schon gehört, aber wir werden sehen.
Vielleicht, ja. Was also der nächste Gast, welche Frage der beantworten soll?
Nee, erstmal ist die Frage, die du beantworten sollst.
Ach ja, stimmt, jetzt kriegen wir, komm, hau raus.
Was war der beste Rat, den du je bekommen hast und von wem?
Also, das ist krass. Ja, sehr gute Frage. Ich habe so viele gute Räte. Also, vielleicht.
Ich grüße an der Stelle auf jeden Fall Inga und danke ihr dafür, dass sie dir gesagt hat, dass du kündigen sollst. Ja, aus der heutigen Sicht zumindest, nicht aus der damaligen.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also, das könnte man nehmen. Also, ich habe echt immer wieder schlaue Dinge gesagt bekommen von, also zum Beispiel Sandro hast du ja erwähnt, meinem ehemaligen Chef aus Eventbrite-Zeiten, Fabian aus Mildeal-Zeiten. Also, sie waren alles unglaublich schlaue Leute, die mir gute Ratschläge gegeben haben. Ich nehme einfach jetzt von Fabian, weil es so lange zurück ist und ich mich immer noch daran erinnere. Der hat immer quasi gesagt, lass immer erstmal machen und wenn wir dann Ärger bekommen, dann werden wir das auch schon irgendwie regeln. Also dieses Don't ask for allowance, ask for forgiveness oder sowas.
Ja,
ne? Don't ask for permission, genau.
Ja.
Und das war wirklich so, wir haben das gelebt. Also wir haben mit MyDeals Sachen gemacht, wo ich dachte, krass, aber wir kriegen doch Ärger. Hat er gesagt, na dann ist das so, dann sagen wir sorry, upsi. Und manchmal ist genau das, dass man einfach sich nicht verrückt macht, sondern erstmal macht. Und dann schaut, was passiert. Und statt in 30 Dinge auszuschweifen, die passieren könnten. Also da muss ich sagen, da hatten wir entweder sogar mit einem Bundesligisten damals richtig, richtig Stress. Und Fabian hat es einfach nur gefeiert. Er hat gesagt, wie, dass die uns kennen, dass die auf uns aufmerksam geworden sind. Und ich habe, meine Knie haben gezittert und er so, hahaha. Hat am Ende, hat er recht, am Ende haben wir irgendwie 500 € bezahlt. Dass wir das gemacht haben, haben wir viel mehr eingenommen. Ich hoffe, der Bundesligist weiß nicht, welche. Das ist so lange her, werden sich nicht erinnern. Aber das war genau das. Dann hat er gesagt, ja, haben wir jetzt 500 € Schmerzensgeld, aber ey, guck mal, was wir dadurch verdient haben und wie viel Reichweite wir bekommen. Ich so, stimmt, scheiß drauf, 500 €. Hätten wir im Leben für das Geld nicht bekommen. Ja.
Finde ich in vielerlei Hinsicht ein schlaues Thema, was auch, glaube ich, so eine andere Box noch aufmacht, auf die ich jetzt nicht reingehen will. Aber zumindest zu sagen, weißt du, wir haben so oft das Thema, wo jemand die alle Eventualitäten diskutiert. Guck mal, wenn wir das machen, passiert das. Oder hey, dann müssen wir über das lösen. So, ja, lass doch bitte das Problem erstmal haben. So, ich will dieses Problem haben, dass wir zu viele Leads haben.
Ja.
Ganz ehrlich.
Ja, das ist auch immer dieses so, und was ist, wenn das? Ja, lass doch geil, wäre doch geil. Lass doch gucken, dass wir dann plötzlich sagen, wir haben genau zu viele Kunden. Wir schwimmen in Arbeit. Oh mein Gott, ja.
Dann können wir immer noch gucken, was liegt bleibt.
Ja, voll, ja. Das. Ach, schön.
Insofern, Daniel, großartige Folge. Es war mir ein inneres, wie sagt man, Fichtennadelbad.
ja, kann man so sagen.
Ich weiß nicht, du bist ja jetzt in Österreich. Ist das nicht so ein Thema?
Ja, weiß ich nicht. Ich bin wahrscheinlich noch nicht zu. Also ich bin schon richtig krass angekommen, aber das habe ich noch nicht gehört tatsächlich.
Okay.
Oder dann bin ich auch nicht so drin.
Eine großartige Folge, hat Spaß gemacht. Und ich glaube, auch viele Insights geteilt. Kann man sich auf jeden Fall was mitnehmen. Artig, dass ihr alle so lange dabei wart, geblieben seid.
Geblieben
ich kann
seid,
nicht
wart.
Mehr reden.
Ich auch nicht.
Ich bin gerade in Porto. Ich gehe jetzt runter ans Wasser und trinke einen Portwein.
Jawohl.
Und dann
geil.
Feierabend.
Gönn es dir, mein Lieber. Cool.
Insofern, danke dir, dass du da warst.
Danke auch.
Wichtigste Frage zum Schluss.
Ja.
Daniel, wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Ja, gerne dann tatsächlich, ne, von Podcast zu Podcast schieben wir uns mal die Hörerschaft zu. Ads dies das, so wie Adidas, nur mit S, also Ads dies das, weil wir über dies und das reden. Und tatsächlich über dies und das. Das freut mich halt. Wir reden natürlich über Ads, über Werbung, über Marketing, aber wir reden auch mal über dies und das. Ads dies das, überall, wo es Podcasts gibt.
Geil. Und ansonsten Daniel Levitan auf LinkedIn, der schreibt auch gutes, schlaues Zeug.
Genau. Super.
Mega.
Hat sehr viel Spaß gemacht, mein Lieber.
Danke euch, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Woche.
Danke, ciao, bis dann. Ciao.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören. Es bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.